Ich möchte vor der Predigt mit uns beten. Guter Gott, unser Vater im Himmel, hab Dank, dass du ein lebendiger Gott bist, der sich uns mitteilt und der zu uns so reden möchte, dass wir es verstehen können. Wir danken dir dafür, wie du in die Geschichte dieser Welt hineingesprochen hast und dass du selbst gekommen bist, Jesus, als der Botschafter der Liebe Gottes. Bitte schließ uns auf, was wir in der Bibel finden, sodass es unsere Herzen berührt und uns verändert, uns froh macht, uns die Perspektiven für unser Leben aufzeigt. Danke, dass du uns liebst und dass du mit deinem Heiligen Geist hier in diesem Raum bist und dass du zu uns ganz persönlich reden willst durch dein Wort. Amen. Ich lese uns als Predigttext aus dem Kolosserbrief, dem ersten Kapitel, die Verse 24 bis 28. Da schreibt Paulus zusammen mit Timotheus an die Gemeinde in Kolossä. Ich freue mich, wenn ich für euch leiden darf. Denn Christus hat für seinen Leib die Gemeinde gelitten. Nun gebe ich meinen Körper für das, was an seinen Leiden noch fehlt. Gott hat mich beauftragt, seiner Gemeinde zu dienen und bei euch seine Botschaft zu verkündigen. Diese Botschaft war in der Vergangenheit über viele Jahrhunderte und viele Generationen hinweg wie ein Geheimnis verborgen. Jetzt aber wurde es denen enthüllt, die zu ihm gehören. Denn Gott wollte ihnen sagen, dass der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses auch für die anderen Völker bestimmt ist. Und das ist das Geheimnis. Christus lebt in euch. Darin liegt eure Hoffnung. Ihr werdet an seiner Herrlichkeit teilhaben. Deshalb erzählen wir überall, wo wir hinkommen, von Christus. Wir warnen die Menschen und lehren sie mit aller Weisheit, die Gott uns geschenkt hat. Denn wir möchten sie als Menschen vor Gott hinstellen, die im Glauben an Christus vollkommen sind. Jeder Mensch braucht jemand, der ihn liebt. Das sehen wir schon bei kleinen Kindern. Wenn die ohne Liebe aufwachsen, wird es ziemlich schwierig für sie. Aber wenn wir geliebt werden, dann kann uns eigentlich im Leben nicht viel passieren. Dann kann uns nicht viel umhauen. Paulus erwähnt es ja in diesem Bibeltext, dass er leidet für die Gemeinde Christi. Er war für Jesus unterwegs, hat seine Botschaft versucht in die Welt zu bringen und er hatte heftig mit Anfechtungen und mit Schwierigkeiten zu tun. Paulus konnte dem allem recht gelassen entgegensehen, obwohl es schwierig, obwohl es anstrengend war, weil er sich von Gott geliebt wusste. Paulus war ja ein sehr frommer Mann gewesen, schon vor seiner Bekehrung. Es war ja der Gott des Volkes Israel, an den er geglaubt hat. Und er hat für diesen Gott sich voll und ganz eingesetzt. Er wollte diesem Gott alle Ehre machen. Er hat es richtig ernst gemeint mit seinem Leben mit Gott. Aber er hat seinen Gott noch gar nicht richtig gekannt. Er hat ihn dann kennengelernt als Gott ihm gezeigt hat, dass das, was Paulus meinte, für Gott zu tun, völlig daneben war. Nämlich als Paulus die Christen verfolgt hat. Der Gott und Vater von Jesus Christus ist der Gott und Schöpfer dieser Welt, an den die Juden geglaubt haben. Und Paulus muss plötzlich feststellen, dass das, wofür er sein ganzes Leben einsetzt, in die völlig falsche Richtung ging. Und das war hart, das war richtig hart. Und das war für Paulus aber der Schlüssel zu seinem Leben mit Jesus. Gott hat sich Paulus auf eine Art und Weise gezeigt, die war niederschmetternd für Paulus. Und genau in diesem Niedergeschmetterten hat Paulus aber begriffen, was Gnade heißt. Gnade ist das, wovon wir leben können. Dass wir als Menschen mit unserer Sünde, mit unseren Fehlern angenommen sind. Dass wir geliebt sind, so wie wir sind. Dafür hat Jesus sein Leben gegeben, dafür ist Jesus gestorben. Und das hat Paulus dann begriffen, als Gott ihm eine neue Chance gegeben hat. Im Grunde könnte man sagen, Paulus ist mit seinem bisherigen Leben voll gegen die Wand gefahren. Paulus hat sich nicht nur eine blutige Nase geholt, sondern Paulus hat sich massiv an Gott versündigt. Es ist im Grunde der persönliche Super-GAU passiert. Alles, woran er sein Leben reingesteckt hat, wofür er sein Leben investiert hat, ist ihm plötzlich um die Ohren geflogen. Ich weiß nicht, ob ihr solche Situationen in eurem eigenen Leben kennt, wo ihr merkt, alles, woran ihr bisher geglaubt habt, worauf ihr euer Leben gebaut habt, alle Sicherheiten plötzlich einkassiert, plötzlich weg. Der Boden, auf dem man noch bisher meinte, ganz gut unterwegs sein zu können, festen Tritt zu haben, plötzlich fängt er an zu schwanken, tut sich vielleicht auf und man fällt ins Uferlose. So stelle ich mir vor, dass es für Paulus gewesen ist. Der persönliche Super-GAU, das persönliche Fukushima, alles dahin. Aber es hat bei Paulus dazu geführt, dass er die Gnade Gottes erlebt und erfahren hat. Wenn ich mir anschaue in meinem eigenen Leben, was hat mir tatsächlich die Gnade Gottes nahegebracht? Es sind nicht die guten Erkenntnisse in Predigten oder Bibelstunden oder von anderen Leuten, sondern es war das, wo ich versagt habe, wo ich mich völlig daneben gefühlt habe, wo die Grundfesten meines Lebens erschüttert waren, wo ich nicht mehr wusste, vor und zurück, und wo ich dann gemerkt habe, da ist einer, der hält mich, der liebt mich, und zwar ohne Vorbedingungen, der steht treu zu mir und er lässt mich nicht fallen. Ich danke euch von der Lobpreisgruppe, dass ihr dieses Lied vorhin mit drin hattet, Rückenwind. Du bist der Herr, der mein Haupt erhebt. Du bist, wie geht's weiter? Die Kraft, die mein Herz bewegt. Du bist die Stimme, die mich ruft. Du gibst mir Rückenwind. Und es kommt ja auch darin vor, du glaubst an mich, traust mir was zu. Klar, du forderst mich auch heraus. Aber da ist jemand, der wirklich an uns glaubt, auch wenn wir völlig Mist gebaut haben oder alles über uns zusammengebrochen ist. Wo wir nicht mehr denken, dass es noch irgendwie weitergehen könnte, wo wir uns am liebsten selber in die Tonne treten würden. Da gibt es jemand und der glaubt an uns. Ohne Wenn und Aber. Und das hat der Apostel Paulus erlebt. Das hat ihn erwischt, das hat ihn umgekrempelt, das hat ihn zu einem neuen Menschen gemacht. Und Paulus wusste sehr wohl, als frommer Jude, was Sünde ist und wie viel da zwischen uns und Gott steht. Aber ich denke, in der Situation hat er wirklich begriffen, dass es nicht nur eine fromme Glaubenstheorie ist, die ihn rettet, sondern dass es wirklich Gott ist, der ihn rettet. Dass er da ist, dass er ihn liebt. Und dass wir aufgehoben sein dürfen in diesem Schutzraum der Liebe Gottes, dass Jesus sein Leben für all unsere Sünde gegeben hat. Wenn wir an Jesus glauben, dann sind wir in Jesus. Und dann sieht Gott nicht mehr den sündigen Tobias, der seine Fehler hat, seine Macken hat, seinen Eigensinn hat, sondern dann sieht er Jesus, weil ich bin ja in Jesus drin. Und dann ist alles gut. Dann brauche ich keine Angst vorhaben, dass Gott mich kritisch anschaut und sagt, du Tobias, also das geht aber gar nicht und deswegen kannst du nicht zu mir kommen. Sondern wir dürfen als Sündige, als unvollkommene, fehlerhafte Menschen überkleidet sein mit Jesus und durch seine Gerechtigkeit gerecht sein, obwohl wir den Maßstäben Gottes noch lange nicht genügen. Paulus sagt es in dem Kolosserbrief, wir sollen im Glauben an Jesus vollkommen sein. Damit ist genau das gemeint. Nicht, dass wir perfekt sind, denn das schaffen wir gar nicht, aber dass wir vollkommen aufgehoben sind in der Liebe Gottes. Christus in uns, das ist die Hoffnung, dass wir begriffen haben, wer Jesus ist, dass er sein Leben für uns gegeben hat, dass wir zu ihm gehören dürfen für alle Ewigkeit und dass damit alles gut ist, was auch immer unser Leben in Frage stellt, von innen oder von außen. Gottes Wunsch ist es und dazu ist Jesus vor 2000 Jahren in die Welt gekommen. Dazu hat Gott das Geheimnis gelüftet, wie es auch in dem Predigtext heißt, dass wir nicht mehr im Unsicheren sein müssen, im Unklaren sein müssen, dass Gott uns von Herzen liebt und dass er uns trägt, komme, was wolle. Jeder Mensch dieser Welt, das ist Gottes Wunsch, soll vor ihm, unserem Gott, untadelig erscheinen können. Und das geht nicht aus unserer eigenen Kraft heraus, das geht nur aus der Kraft Gottes raus und aus seiner Liebe, wenn Jesus uns überkleidet. Wenn das bei unserem Leben passiert ist, dass wir wirklich begriffen haben, wie sehr uns Gott liebt, dann werden wir zu Hoffnungsträgern für andere Menschen. Denn dann können wir ihnen helfen, auch diesen Gott zu entdecken. Auch das ist das, was Paulus da deutlich macht. Wir müssen es den anderen Menschen erzählen. So viele Menschen wissen nicht, dass es einen Gott gibt, dass da jemand ist, der sie von Herzen liebt. Jemand, der sich nicht geliebt weiß, der ist im Grunde seelisch verloren. Der kann dann versuchen, irgendwie über Erfolg auf der Arbeit oder durch Beziehungen irgendwie seinen eigenen Selbstwert aufzuwerten. Aber letztendlich sind wir darauf angewiesen, dass da jemand ist, der zu uns sagt, ich liebe dich, du bist geliebt. Und das sollen wir als die Hoffnung in diese Welt bringen. Diese Welt ist nicht ohne Hoffnung, sondern es gibt Gnade, es gibt einen Gott und der möchte eine Beziehung zu jedem Menschen haben. Christus soll nicht nur in mir selber leben, sondern er soll auch im anderen leben, damit dann auch dieser Mensch aus der Gnade Gottes leben kann und untadelig vor Gott stehen kann. Paulus sagt dazu, dass wir, wenn wir als Hoffnungsträger in diese Welt gehen wollen, die Leute warnen sollen. Dieses Wort, was da im Griechischen steht, kann man auch mit zurechtweisen übersetzen. Das ist nicht ganz so angenehm. Ermahnen klingt ja auch so ein bisschen nach erhobenem Zeigefinger. Es ist wichtig, dass die Leute wissen, dass es da ein Problem gibt zwischen Gott und uns. Nämlich die Sünde, dass uns das von Gott trennt. Und dass Gott das überwunden hat durch Jesus. Das sollen wir ihnen erklären, und zwar in verständlichen Worten. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir den Leuten das Evangelium so nahe bringen, dass sie es auch verstehen können. Nicht überstülpen, nicht um die Ohren hauen, sondern Paulus sagt, mit aller Weisheit, die uns Gott geschenkt hat. Es ist wichtig, dass die Leute erfahren, da ist jemand, der euch liebt und der hat seinen Sohn für euch gegeben und der möchte auch, dass es in eurem Leben gut werden kann. Dass ihr auch Hoffnung haben könnt für euer persönliches Leben. Paulus hat sich da voll eingesetzt für Gott. Es war seine Leidenschaft, das wird am Anfang unseres Bibeltextes deutlich. Der hat sich richtig reingekniet, er hatte sich richtig was kosten lassen. Und ich habe bei diesem Paulus-Wort an ein Jesus-Wort denken müssen. Vielleicht auch der eine oder andere von euch. Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Wem viel vergeben ist, der liebt auch viel. Weißt du, wie viel dir vergeben ist durch Gott? Hast du auch schon mal wirklich Dreck gefressen und gemerkt, dass Gott dir tatsächlich dann hilft, den Mund zu putzen, dass der Dreck weg kann? Hast du erlebt in deinem Leben, wie Gott dich gerettet hat aus der Verlorenheit? Oder hast du dich immer sicher gefühlt, geborgen gefühlt, sodass du eigentlich Gott gar nicht brauchst? Gott braucht dringend Hoffnungsträger für Hemsbach und die Umgebung. Und Hoffnungsträger für Hemsbach und die Umgebung sind nicht Leute, die in der Theorie das Evangelium weitergeben können. Das kann man alles nachlesen im Internet oder sich anhören. Die Menschen brauchen es, dass sie es spüren können, dass sie geliebt sind, dass sie angenommen sind. Dass da jemand wirklich auf ihrer Seite ist, auch wie verkorkst ihr Leben auch immer sein möchte. Wie in was für eine falsche Richtung sie auch immer laufen, dass sie nicht abgeschrieben werden, sondern dass da jemand ist, der ihnen versucht zu erkennen, dass sie erkennen können, was Gott ihnen sagen möchte. Dass sie sich geborgen fühlen bei Gott und dass sie dann auch die Kraft haben, umzukehren und ihr Leben neu auszurichten. Gott braucht dringend Hoffnungsträger. Er braucht euch, um die Menschen in eurem Umfeld zu erreichen mit seiner guten Nachricht. Wenn ich das jetzt so sage, Gott braucht dich, jeden Einzelnen ganz persönlich, wenn du dir das jetzt so anhörst, Gott braucht dich als Hoffnungsträger für deine Umgebung. Wie geht's dir dann damit? Baut es so einen Druck auf? Oh, jetzt will der hier Pastor werden und dann kriegen wir wieder hier Druck gemacht, wir sollen missionarisch sein, wir sollen evangelistisch sein. Ich möchte da keinen Druck aufbauen. Denn Druck in der Regel führt zur Abwehr. Ich möchte dich fragen, wie es bei dir selber aussieht, so mit diesem Bedarf, wie dein Bedarf aussieht an Hoffnung, an lebendigem Gott, dass wirklich dieses, was Jesus uns vor 2000 Jahren geschenkt hat, dass es wirklich in dir aufstrahlt, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist etwas, was leuchtet, Herrlichkeit, das ist etwas, was scheint. Wie sieht es in deinem Leben eigentlich da aus? Bist du zufrieden? Bist du glücklich? Bist du erfüllt von Gott, Bist du überzeugt davon, dass es nichts Besseres gibt für dich und für jeden anderen Menschen, als zu Gott zu hören, zu gehören, zu ihm allein? Ich möchte dir Mut machen. Ich sage es mal so, Mut zur Schwäche, Mut zur Schwachstelle. Gottes Kraft ist im Schwachen mächtig. Und wenn du spürst, du wünschst dir so viel mehr von Gott und von seiner Herrlichkeit, davon Jesus in dir zu erleben, dann kann ich nur sagen, sei in Freuden schwach und Gott wird dir zeigen, es stimmt. Seine Kraft ist im Schwachen mächtig. Paulus hat es erlebt bei seiner Bekehrung ganz krass und er hat es dann in seinem Einsatz für Jesus immer wieder erfahren. Ohne ihn können wir nichts tun. Und wenn wir meinen, ohne ihn leben zu können, dann stimmt was nicht. Dann ist es gefährlich, weil dann denken wir können ja aus uns selber raus leben, aber irgendwann wird es mit unserem Leben vorbei sein. Und wir haben es ja vorhin auch in den Lobpreisliedern gehört, Gott ist die Quelle des Lebens. Und wenn wir meinen, aus eigener Kraft leben zu können, schneiden wir uns im Grunde von der Quelle des Lebens ab. Ich möchte dir noch eine Frage stellen. Dir ganz persönlich, wie siehst du Gemeinde? Wie siehst du Gemeinde im Zusammenhang mit dem Thema Hoffnung für die Welt, Hoffnung für die Menschen? Siehst du Gemeinde, diese Gemeinde hier, in der wir jetzt heute Morgen zusammen sind, als Träger der Hoffnung, als Hoffnungsträger für die Menschen dieser Welt? Wenn du das siehst, wenn du meinst, die Gemeinde soll die Hoffnung in die Welt tragen, dann ist es ganz wichtig, dass Gemeinde eine Gnadentankstelle ist, so will ich es mal nennen. Dass wir hier Gnade tanken dürfen und dass andere Gnade tanken dürfen, die hierher kommen. Ich lebe immer wieder in Gemeinden, da wird genörgelt. Ah, das gefällt mir nicht. Da weiß man, was man alles besser machen kann. Ob das der Pastor in der Predigt ist oder der Moderator im Gottesdienst oder die Leute an der Technik, die dann mit der Folie nicht mitkommen und dann müssen wir mal ins Blaue reinsingen. Es passiert so schnell, dass wir einander Vorwürfe machen. Dass wir Erwartungen aneinander haben und der andere muss die erfüllen. Das ist nicht Raum der Gnade. Da verkünden wir nicht Jesus. Da verkünden wir Gesetz. So und so muss es sein, du genügst dem Gesetz nicht, also puff. Oder auch ein anderes Thema. Nachtragen. Wenn Verletzungen passiert sind, wenn es Unstimmigkeiten gab. Wenn wir in Gemeinden nicht unseren Schuldigern vergeben, sondern den Leuten ihre Schuld hinterhertragen, damit beschäftigt sind, diese Vorwürfe, die wir an sie haben, aufrechtzuerhalten, dann sind wir keine Gnadentankstelle. Dann kann man in unserem Miteinander nicht die Gnade Gottes inhalieren und aufnehmen, sondern dann wirkt leider der andere, dann ist unser Fleisch mächtig. Wenn du die Gemeinde, in der du bist, als Hoffnungsträger siehst für diese Welt, dann lass sie eine Gnadentankstelle sein. Und es beginnt in unseren Herzen, wie wir andere sehen. Sehen wir sie als die schlimmen Leute, die alles falsch machen, oder sehen wir sie auch von Jesus überkleidet? Jesus hat sie erlöst. Er hat für sie die Schuld bezahlt. Und damit dürfen sie im Raum der Gnade leben. Und damit dürfen wir auch ihnen das zugestehen. Eine andere Sache, die mir kam für Gemeinde als Hoffnungsträger, ist, dass die Gemeinde aus der Sicht Jesu eine Auffangstation für Hoffnungslose sein soll. Ein Flüchtlingslager für Leute, die Gnadenlosigkeit erlebt haben. Dass Leute, die in dieser Welt keine Liebe erleben, kein Angenommensein, dass sie es in der Gemeinde Jesu erleben und erfahren können. Und da gibt es in unseren Gemeinden auch immer wieder einiges, was das blockiert und erschwert, dass Menschen ausgegrenzt werden, dass verurteilt wird, dass getratscht wird hintenrum und dass eben nicht die Gnade walten darf. Und ich glaube, dass Gemeinde auch ein wunderbares Trainingslager ist, genau mit den Themen, die ich gerade benannt habe, ein Trainingslager, um uns zu echten Hoffnungsverbreitern zu machen, zu echten Weiterträgern der Hoffnung, die Hoffnung weitertragen in diese Welt. Dass wir nämlich anfangen, uns liebevoll darauf hinzuweisen, wo wir nämlich gnadenlos sind und gnadenlos miteinander umgehen. Dass wir es uns spiegeln dürfen, es uns erlauben dürfen, dass wir die Erlaubnis dem anderen geben, zu sagen, wo sind blinde Flecken bei uns, wo wir selber zwar vielleicht die Liebe Gottes verströmen wollen, aber es immer wieder auch nicht tun. Und dann denke ich, Gemeinde ist auch eine Reha, eine Rehabilitationsanstalt für Leute, die sich als Hoffnungsverbreiter voll für Jesus eingesetzt haben, dabei ausgebrannt sind und nicht mehr können. Wenn Gemeinde nach dem Leistungsprinzip funktioniert, wie wir es auch in der Welt um uns herum haben, dann verkörpert sie nicht den Raum der Gnade. Dann verkörpert sie nicht Jesus, der uns annimmt, wie wir sind. Und der Ausgangspunkt all dessen, was wir für Gott leisten, das soll aber seine Liebe zu uns sein und nicht, dass wir irgendwie meinen, was für ihn tun zu müssen. Und genau das hat ja bei Paulus so reingehauen, dass er gewusst hat, ich brauche Gott nichts mehr beweisen. Er liebt mich so, wie ich bin. Ich darf der sein, der ich bin, mit all meinen Fehlern und Schwächen. Aber ich bin geliebt. Jesus hat das unter Beweis gestellt durch seinen Tod für mich. Und deswegen möchte ich, dass alle Leute das erfahren können. Und deswegen setze ich mich voll dafür ein. Und ich denke, Gemeinde ist ein wunderbarer Übungsplatz, um genau das einzuüben. Und in dem Maß, wie es in der Gemeinde von der Theorie zur Praxis wird, durch das Miteinander, formt Gott uns dann auch für den Einsatz in seiner Welt, damit er die anderen Menschen alle erreichen kann, die Jesus genauso nötig haben wie wir. Das ist das Riesengeschenk der Gnade Gottes, Jesus in uns. Und wir sind überkleidet von Jesus. Wir leben im Raum der Gnade. Und dieser Raum der Gnade, der soll auch für die anderen zugänglich werden, damit sie auch gesunden können an ihrem Leben und dann auch in der Ewigkeit geborgen sein können bei unserem guten Gott und Schöpfer. Amen.